Hallo und herzlich willkommen zu Männer, die weinen, ein Podcast für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Es ist Sonntag, kurz nach 2:30 und mein Nagellack bröckelt. Mehr gibt es auch nicht zu berichten. Die EM hat angefangen. Die NBA Playoffs sind ohne die Lakers so viel langweiliger und jetzt verliert auch noch Nikola Jokic, der amtierende MVP, gegen die Phoenix Suns und das ist alles Kacke und ach Leute, meine schöne Basketballreferenz, sie wird immer redundanter, ein bisschen traurig. Wir müssen uns irgendwas Neues ausdenken, Felix. Vielleicht übernimmst du das ja in Zukunft, dass du von irgendeinem Thema erzählst, das eigentlich mit dem Podcast überhaupt nichts zu tun hat, um die Einleitung interessanter zu machen. Naja, wie dem auch sei, ich begrüße ihn erstmal. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
Hallo Konstantin.
Tja, gibt es bei dir irgendwas Spannenderes zu berichten, als dass der Nagellack bröckelt? Was macht das Leben?
Ja, nee, also ist angenehm, ist schönes Wetter hier in Göttingen. Also es war heute Morgen ein bisschen kühl, aber ich fand das ganz angenehm. Es war die letzten Tage so drückend und warm. Das hat sich dann gestern mal erledigt. Gestern war es grau und kalt, aber das fand ich gar nicht so schlimm. Oder grau und kühl. Und heute ist es ein bisschen wärmer, aber mit so kühlem Wind und kühl im Schatten. Und das ist voll mein Wetter und ich bin ein großer Fan davon. War heute auch schon, ja, knappe 2 Stunden spazieren. Das war ganz angenehm. Und den Schön. Rest des Tages werde ich jetzt drin vorm Laptop sitzen. Aber so ist es halt manchmal.
Ja, ich werde auch drin bleiben müssen, zwecks Studium.
Ja, vielleicht schade ich mich eigentlich nachher mal auf dem Balkon. Ich habe einen Balkon.
Aber vielleicht geht es ja auch so. Mir waren auf jeden Fall diese warmen Temperaturen dann nach 2-3 Tagen schon wieder zu viel. Vor allem hat sich meine Wohnung unglaublich aufgeheizt. Und ich fand das richtig angenehm, gestern mal durchzulüften und auch mit kurzen Sachen dann demonstrativ in der Kühle rumzulaufen und mich ein bisschen wieder angenehmer temperiert zu fühlen. Ja, was macht denn der alte Hase Angst? Wie geht's dir psychisch? Hast alte du geweint? Hase hast du dich gefürchtet? Wie war die vergangene Woche aus psychischer Sicht für dich?
Hallo Angst, alter Hase. es hat sich. Es ist immer noch so, dass ich nachts Angst habe beim Einschlafen. Ich habe jetzt mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und die meinte, ja, das ergibt Sinn. Sie haben sich da jetzt ein Netzwerk aufgebaut, das von alleine immer wieder getriggert wird, wenn sie im Bett liegen und schlafen wollen. Toll. Ist nämlich so, dass wenn mir das einmal passiert ist, weil einmal sind meine Gedanken anscheinend gewandert und ich habe ja dann immer, ich denke an Höhenangst, ne, habe ich ja schon erzählt. Und ich liege im Bett, ja, ungefähr 40 Zentimeter oberhalb des Bodens und denke, dieses eine Mal, wo du im 3. Stock gewohnt hast und das Fliegengitter in dein Fenster geklebt hast, das war sehr dumm. Da hättest du runterfallen und sterben können. Bist du nicht, aber hättest du können. Außerdem erinnerst du dich noch an dieses eine Video, was du mal gesehen hast von diesem Typen, der an diesem Wolkenkratzer hängt? Gruselig, oder? Ja, so ist mein Gehirn dann immer nachts 1:00, wenn ich irgendwie eigentlich schlafen will. Und dann kriege ich dann immer so leichte Panikschübe. Ja.
Hier, aber, nimm diesen Impuls, mit dem du nichts anfangen kannst jetzt gerade.
Genau.
Viel Spaß damit.
Und
halt mal kurz.
Ja, mein Gehirn dann so, du bist auf einen halt mal kurz reingefallen. Aber wie gesagt, meine Therapeutin hat mir das gut erklärt. Die hat gesagt, ja, das Ding ist, dadurch, dass sie das jetzt ein paar Mal gemacht haben, haben sie sich da quasi neuronale Bahnen quasi aufgebaut zwischendrin. Und die Verbindung ist jetzt da. Die Verbindung ist jetzt da zwischen Höhenangst und Schlafengehen. Das ist eine dumme Verbindung, die ergibt keinen Sinn. Das hat sie so nicht gesagt, aber ne, so, das ist jetzt meine Wahrnehmung der Geschichte. Also es ist halt, das macht ja nichts, das ist ja kausal, ist da ja kein Zusammenhang. Aber ich habe mir jetzt diesen Zusammenhang, habe ich mir jetzt eingebildet und aufgebaut und jetzt geht's. Aber ich bin in so viel Vorfreude für meine Session Zero mit meiner Pen and Paper Roleplaying Gruppe am Mittwoch, dass ich nur noch daran denke vorm Einschlafen und jetzt immer ganz glücklich einschlafe, weil ich so denke, oh ja, Dinge. Und das freut mich, da bin ich ein bisschen wie so ein Kleinkind voller Begeisterung.
Naja, das ist ja auch genau das, was wir schon mal besprochen hatten, was auch der Schlafforscher Matthew Walker empfiehlt. Begeben Sie sich gedanklich auf eine beruhigende Reise in beruhigende Gedanken. Also sei es mit, ich fahre meine Arbeitsstrecke, nee, vielleicht nicht die Arbeitsstrecke, die Strecke um mein Kindheitshaus mit dem Fahrrad herum und überlege nochmal, wo ich da links, rechts lang muss. Oder man geht gedanklich sowas wie eine Pen-Paper-Runde durch. Man kann dabei aber auch, habe ich festgestellt, an sehr verstörende oder merkwürdige Dinge denken. Sich in Träumen in so Gesprächsrunden wiederfinden. Das ging mir heute so. Irgendwas völlig Absurdes redet, weil das dann, also das Thema, dann der letzte Gedanke war beim Einschlafen. Dann wachst du so auf und denkst, warum habe ich mit meinen besten Freunden über Fischfang gesprochen oder so. Ja. Und so eine Streitdiskussion über so völlig absurde Themen gehabt und dann haben sie alle so was Verrücktes behauptet, weil es irgendwie noch in den Kopf gekommen ist, bevor man eingeschlafen ist. Das ist manchmal auch ganz lustig.
Ich habe mal gelesen. Ist
eine interessante Sache.
Vielleicht sollten wir mal eine Folge über Träume machen, finde ich.
Okay, ja, machen wir.
Ich habe mal gelesen zum Beispiel, dass das Gehirn, das muss ich mal nachlesen, dass das Gehirn sich keine Gesichter komplett ausdenken kann. Sondern
genau, das habe ich auch gelesen.
So Substitute nimmt von Leuten, die man irgendwann mal gesehen hat. Teilweise manchmal Freunde, Bekannte, Familie, irgendwie. Oder halt auch so Leute, denen man einmal über den Weg gelaufen ist in der Stadt oder sowas beim Einkaufen.
Ja, genau.
Und deswegen sind das alles irgendwie bekannte Gesichter. Ich finde nämlich, die merkwürdigsten Träume sind für mich immer, I'm gonna go there now, die merkwürdigsten Träume für mich sind immer Sexträume. Wenn du irgendwie so komische sexuelle Träume hast, so die müssen ja gar nicht so full frontal nudity oder sowas, aber irgendwie so, weißt du, so erotischer Natur. Und dann sind das teilweise so Leute, entweder sind es irgendwie gute Freunde von dir und dann bist du so, what the hell? Oder es sind so Leute, mit denen du eigentlich kaum was zu tun hast und dann bist du doppelt, what the hell?
Okay.
Als ich in der Schule war, hatte ich mal so einen Traum mit jemandem, ich werde offensichtlich keine Namen nennen, aber mit jemandem, mit dem ich eigentlich in meiner nicht so gut klarkam, ja. Wir waren so, wie sagt man das? Frenemies, sagt man das heute?
Ja,
so uns immer gegenseitig irgendwie so ein bisschen angekackt. Und dann hatte ich so diesen Traum, bin aufgewacht und ich war so, hä?
WTF-Brain. Ich hatte das in der Grundschule mal mit einem Mädchen, was eine Klasse unter mir war, was ich nicht kannte, auch nicht mit Namen, aber sie hatte eine sehr prominente Rolle in meinem Traum. So, wir waren da irgendwie sehr häufig im Gespräch und sind da irgendwie rumgerannt vor irgendwas weg oder so. War so fast schon Survival-Setting. Und da bin ich auch so aufgewacht, ich habe dieses Mädchen nie wieder gleich angeguckt, sondern es war immer so, wir haben Dinge zusammen erlebt und du weißt es nicht. Warum ist das geschehen?
Super komisch.
Ah, ja.
Träume, Leute. Aber das wird eine lustige Folge, wenn wir da mal eine Folge drüber
besser
machen.
Besser so, das bestimmt besser nicht. So als über enge Freunde träumen, mit denen man dann plötzlich in die Kiste gestiegen ist. Ne?
Ist mir
das
auch
kann
schon
die Sache
passiert.
Sehr awkward machen, denn wir sprechen ja heute schließlich auch Markus Lanz Überleitung über Freundschaft zwischen Männern ganz konkret. Mhm. Wir sprechen über die sogenannte, ihr seht nicht, wie ich Anführungszeichen mache, Männerfreundschaft.
Aber ich habe die Anführungszeichen gehört.
Ich habe auch so ein bisschen überbetont vielleicht. Genau. Und wir können ja erstmal ganz allgemein hineinstarten in dieses Thema. Was ist so dein erster Gedanke, wenn du das Stichwort Männerfreundschaft hörst? Denn ich habe einen ganz konkreten Gedanken dazu, was mir sofort einfällt. Aber starte doch du erstmal.
Ja, ich finde, wenn man das qualifizieren muss und eine Freundschaft eine Männerfreundschaft ist, dann beschwört das in meinem Kopf direkt ein ganz bestimmtes Bild herauf. Ich bin heute nicht so eloquent. Beschwört das ein ganz bestimmtes Bild herauf, und zwar sind das dann so zwei Kerle, die mit einem Dosenbier in der Hand, mit einem Fußballtrikot an vorm Fernseher sitzen und Fußball und oder irgendeinen anderen Sport gucken und sich nebenher, weiß ich nicht, Chips in eine Figur hauen und irgendwie. Weiß ich nicht, über Frauen reden oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja.
Ja, so, das ist so das Bild, was ich da so habe. So, weiß ich nicht, Günther und Karl-Heinz.
Sport, Frauen.
Autos vielleicht.
Auto, ja, Autos.
Das heilige Auto. Gott.
Die heilige Blechkiste, ja. Und was ist so das Gesprächsniveau so?
Oberflächlich.
Ist das tiefgründig oder oberflächlich?
Oberflächlich,
ja.
Ja. Also, am tiefgründigsten höchstens, wenn man sich über irgendwelche politischen Dinge zusammen aufregt. Aber halt nicht so gesellschaftlich, also doch schon auch gesellschaftlich, weißt du?
Also
so,
eher unpersönlich auch, also jetzt nicht über die eigenen Themen sprechen, sondern eher über Sachen,
die extern sind. Karl-Heinz, hast du gehört, dass die Grünen jetzt uns die Einfamilienhäuser wegnehmen wollen? Ja, ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was sie wollen. Und das Fliegen nach Mallorca, das sollen wir bald auch nicht mehr dürfen. Ja, ich weiß auch nicht. Verbotspartei, ganz schlimm. Sowas.
Ja, okay. Ja, witzig, du bist da jetzt schon viel tiefer ins Detail gegangen, als ich in meiner Vorstellung war. Und zwar, wenn ich das Wort Männerfreundschaft höre, dann denke ich an die berühmte Szene aus dem Arnold Schwarzenegger-Film Predator, wo er ein Söldner spielt, der rekrutiert wird, um ein gruseliges Wesen im Dschungel zu jagen, was da Leute tötet. Und er geht da mit einem Spezialsquad rein. Und ein Mitglied seiner Spezialsquad ist Dylan, you son of a bitch. Und dann geben sich Dylan und Arnold Schwarzenegger, als sie sich treffen, um dieses Alien kaputt zu hauen und die Planung zu machen, geben sie sich einen epic Handshake. Das ist auch ein Meme geworden. Und ja, also dieser Handshake sieht dann ja so ein bisschen aus wie so ein Check. Also die schütteln sich nicht die Hand, sondern die machen so, you know what I mean, Hand in Hand und flexen dabei so richtig hart ihre Bizeps. Es sieht quasi aus, als würden sie in der Luft Arm drücken. Und dabei wird eben auch auf die Bizepsmuskulatur der beiden sehr muskulösen Männer gezoomt und die pumpen dann so 10 Sekunden und es ist so ein bisschen Stärketest, aber es ist eben dann auch diese vulgäre Ansprache und muskelbepackte Arme und in den Kommentaren unter dem Videoclip schreibt auch jemand, that's not a handshake, that's a manshake.
Ja, Manshake klingt auch nicht ganz jugendfrei übrigens.
Oh Gott, ja, also das ist für mich sowas, was ich als Klischee und als Meme-Bild sofort in meinem Kopf habe, wenn ich das Stichwort Männerfreundschaft höre. Etwas, was sich absondert mit stereotyp männlichen Eigenschaften, die hast du jetzt alle sehr schön benannt. Ich finde vor allem das Auto sehr wichtig. Ja. Ich habe das schon voll oft erlebt, dass Männer, die miteinander noch nicht so viel zu tun hatten, als erstes sofort über Technik, über Maschinen oder über Fahrzeuge sprechen, welche auch immer, welche Art auch immer.
Vor allem, das ist so, damit, ne, aus irgendeinem Grund, ich arbeite ja in so einem Bereich, ja, ich mache ja irgendwie jetzt so IT und Dinge, aber das, ich bin da so reingerutscht, ich habe das nicht, also ich habe mir das schon irgendwie ausgesucht, aber das ist in gewisser Hinsicht auch einfach passiert, ja, aber im Grunde kannst du mich damit jagen, also wenn jetzt einer auf mich zukommen würde und würde sagen, oh ja, lass uns mal über PHP diskutieren, dann würde ich sagen, nee, komm, halt die Fresse, geh weg, ich will I'd das gar not. Nicht.
Ja, total. Ich finde das auch rückblickend lustig, wenn ich so überlege, was so die ersten Themen sind, die da angesprochen werden. Ne? Es ist irgendwie ein Bedürfnis, stereotyper Cis-Hetero-Männer sofort über das nächstgelegene Auto, das eigene Auto zu sprechen oder über, habe ich jetzt auch schon ganz oft erlebt, so Baustellenarbeit im eigenen, im eigenen Heim, ne, was gerade repariert wird. Und dann, ja, genau. Oder halt eben Sport. Ne? Das ist auch unglaublich lustig. Hast du Bayern jetzt gesehen? Hier, Champions League. Oh, unglaublich. Also, ja, das ist das Erste, was da gesagt wird. Wie ist denn so dein Erfahren? Wie beantworten Männer denn die Frage, wie es geht? Wie geht's denn?
Ja, muss ja.
Ja, voll. Muss ja.
Oder, ja, geht. Oder,
ja.
Kann ich klagen?
Kann ich klagen.
Irgendwie so, ne?
Ja, ich finde auch das gut. Und dir?
Ja.
Das ist auch sehr häufig. Also es wird sofort zurückgespiegelt. Es wird nicht unbedingt noch weiter ausgeführt. Ist ja auch klar. Also man muss ja unterscheiden. Nicht jede Begegnung ist so, dass man Raum dafür hat, das so intensiv und tiefgründig zu erläutern, dass man da auf Einzelheiten eingeht.
Nicht jedes Wie geht's meint auch wirklich, wie geht's dir so richtig.
Voll, voll, auf jeden Fall. Manchmal
meint es einfach nur so, hallo.
Aber ich habe das schon oft gehabt, auch im Gespräch mit anderen Männerfreunden, dass zuerst gesagt wird, ja gut, und dann später nach ein wenig Alkoholeinfluss, dann gibt es doch die Probleme, die es eben gibt. Die werden dann zumindest so angedeutet oder
da ist er wieder.
So ein bisschen oberflächlich erwähnt. Ne?
Der Alkohol.
Und es braucht im ersten Moment dann, ja, aber es ist in dem Moment dann ja scheinbar auch ein Hilfsmittel für die Leute. Insofern kann man jetzt, finde ich, nicht nur negativ betrachten tatsächlich. Wäre natürlich schön, wenn es auch ohne gehen würde, aber wenn es nicht geht, dann halt wenigstens so.
Du hast,
ist es zumindest ausgesprochen.
Du hast übrigens was richtig Gutes gesagt, das will ich noch aufgreifen, bevor wir weitergehen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber es ist so ein richtiger Eckpfeiler, glaube ich, von Männlichkeit und Männerfreundschaften. Dieser leicht beleidigende Grundton, den man hat sich gegenüber. Ja? Also Dylan, you son of a bitch, wo dann aber auch, ich kenne so viele Leute, die sich einfach auch so Männer, die sich begrüßen mit dem, na, Klaus, du alter Hurensohn. Ja, vielleicht nicht Hurensohn, aber weiß ich nicht, ne? Du alter Ganove.
Ja.
Irgendwie so
Gauner.
Gauner, ja, okay. Ah, jetzt sind
du
wir
Gauner,
aus irgendeinem Grund sind wir jetzt in den 1950ern angekommen, aber so.
Gauner und Ganove.
Ja. Aber schon so, ne? Na,
ja.
Du Arschloch.
Wie begrüßen sich denn Männer vor Corona, so, also oder ohne Corona-Zeiten? Jetzt haben wir den Manshake schon als eine Möglichkeit.
Ja, unbedingt den Handschlag. Ja. Dann so in diese Arnold Schwarzenegger Dings-Position. Dann zieht man sich so ran und gibt sich so eine halbherzige Umarmung.
Ja, und man haut sich dabei immer so voll auf den Rücken.
Wo man sich so voll ist, genau, je nachdem, wie männlich man ist, haut man halt doller.
Ja, es ist so merkwürdig. Ich, muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch immer so eine Sache, die mich sehr verunsichert. Wie begrüßen sich denn jetzt diese Gruppen Männer? Weil das alle unterschiedlich machen. So Frauen umarmen sich grundsätzlich, das ist sehr einfach. So in meinem Freundeskreis zumindest, Freundinnenkreis.
Ja.
Und ich bin dazu übergegangen, auch einfach direkt meine Arme sehr weit zu öffnen, um Menschen zu umarmen, damit es keine Auswahlmöglichkeit gibt. Du kannst dann meine Hand nicht von ganz oben nehmen und schütteln irgendwie und mich damit irritieren, sondern du musst notgedrungen mich umarmen. Zumindest, wenn ich die Leute kenne. Wenn ich mich vorstelle, gebe ich immer ganz normal die Hand. Aber ich fand das in meiner Jugendzeit ganz furchtbar und ganz irritierend, nicht zu wissen, wie sich welcher Typ mit mir jetzt die Hand geben möchte. Und für mich ist auch das Höchstgefühl des Cringes, wenn ich Leute dabei sehe, wie sie sich einen awkward Handshake geben. Wenn die von unterschiedlichen Arten sich die Hand zu schütteln ausgehen und sich dann die Hand geben und dann irgendwie die Faust, die offene Hand trifft. Oh, ganz furchtbar. Da kann ich echt nicht hingucken, weil das so ein unangenehmes Moment erzeugt. Ganz furchtbar. Und bei Männern, ich hatte auch neulich mal ein Gespräch drüber mit meinem guten Freund Timo, der auch meinte, oh Gott, du weißt ja gar nicht, wie es ist, als schwuler Jugendlicher mit all diesen Handshakes klarkommen zu müssen, die ganzen Heteros erfunden haben. So sinngemäß hat er das gesagt. Ja. Ne? Und nee, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann ihm sagen, so auch ich bin damals immer wieder, ich habe Leute dabei quasi im Vorfeld beobachtet und dann versucht, das einfach zu imitieren, weil ich da genauso unsicher war. Und also wir sehen, es gibt so ja scheinbar männlich-spezifische Codes bei solchen Begrüßungen und beim Umgang miteinander. Und ja, Männer umarmen sich auch nach meiner Erfahrung wesentlich seltener, sowohl zur Begrüßung als auch generell. Männer fassen sich weniger an, ist vielleicht die richtigere Bezeichnung. Ja. Es ist eine etwas distanziertere Beziehung. Und dieses Beleidigen, muss ich auch sagen, finde ich auch ganz furchtbar. Also das habe ich noch nie gut gefunden.
Das ist
auch dieses sich gegenseitig ärgern und aufziehen müssen, das fand ich nie geil.
Ich finde, das ist im Englischen...
Kann ich gar nicht haben, aber ist voll so ein Ding.
Ja, im anglophonen Sprachraum ist das irgendwie noch verbreiteter. Ich war mal eine Weile, eine Woche lang mit Leuten zusammen. Das waren zu 80% Amerikaner, ein Kanadier, ein Brite, ja. Und also der Brite war eigentlich super lieb, meistens. Der hat halt, das ist geil, weil für einen Briten sind alle Männer immer Mate.
So. Hi, mate.
Hi, mate. You alright, mate? Can I get you an ale, mate? Und so.
Kumpel.
Und das ist eigentlich ganz süß, so Mate. Es ist ja auch ganz witzig. Aber die Amis haben sich die ganze Zeit nur, ja, weißt du, die waren dann so, hey, Dickhead. Und ich so, what the fuck? Why? Das ging mir ab. Da war ich nicht drauf vorbereitet.
Ja, und aber auch permanent Witze übereinander zu machen. Also auch über, weiß ich nicht, persönliche Eigenschaften oder Verhaltensweisen. Also mich nervt das irgendwann. Ich möchte da nicht die ganze Zeit was abbekommen.
Ja.
Auch wenn es, also die Punchline sein, wenn man sich selbst als Punchline wiederfindet von irgendwelchen Witzen. Ich finde das auf Dauer auch unglaublich anstrengend. Auch wie zum Beispiel, wir hören ja beide die Wrestling Observer Radios, wie der gute Brian Alvarez mit seinem Freund Vinny manchmal umgeht. Dann denke ich mir auch manchmal nur, ey du Arschloch, jetzt lass den doch mal. So, oh, aber ich glaube, dass das auch so ein Stereotyp männliches Ding ist, dass das eben okay sein
aber,
muss.
Ja, aber der macht das auch viel, auch so mit Anrufenden. Die sich dir irgendwie anrufen und so, das ist so, also dann gibt's für die
er sagt auch auf Buddy
Uneingeweihten, ja, also da gibt's halt immer so Segmente in das ist so in Amerika ausgestrahlte Live-Radio-Show, da können dann Leute entsprechend auch anrufen und die werden dann eingeschaltet und irgendwie und wenn die dann fertig sind, ist halt oft so, dass das ist halt so ein bisschen sein Gimmick quasi, also so seine Persona, so stellt er sich da. Aber es ist halt wirklich so, dass Brian Alvarez dann häufig mal auch so, wenn die Leute aufgelegt haben, so, listen, buddy. Wo ich so denke, I'm not your buddy, pal. Oder auch so generell, ne? Also der wird schnell mal ausfällig, der Mann.
Ja, Ist eben auch etwas, Aggression ist ja auch so ein Männlichkeitsthema. Ja, also wir sehen, es gibt auf jeden Fall eine ganz spezifische Kodierung in vielen Sachen. Es hat sich das irgendwie etabliert, dass man Sachen so tut. Mann mit Doppel-N. Und es gibt irgendwie im Kontrast dazu auch einen Unterschied zum freundschaftlichen Kontakt mit Frauen. Ja, wir können uns darüber jetzt auch nochmal dezidierter unterhalten, aber wir können auch zu dem springen, was so ein bisschen inhaltliche Basis dieser Podcast-Folge bildet. Wir haben uns einen sehr interessanten Artikel durchgelesen zu genau dem Thema, der uns auch auf die Idee gebracht hat, das überhaupt mal zu besprechen. Und zwar ist das der Artikel Freundschaft unter Männern, ein patriarchales Duo? Fragezeichen. Ich hoffe, ich habe es jetzt aus dem Gedächtnis richtig zitiert. Ich habe den Artikel gerade nämlich nicht offen. Und zwar entstammt dieser Artikel aus dem tollen Boykott-Magazin oder Boykott-Magazin, ich weiß nicht, wie man das betont, mit dem tollen Untertitel Es gibt Männer, was tun? Das Magazin für die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten aus pro-feministischen Perspektiven. Und da werden ganz viele, ja, männerspezifische Themen angesprochen, die auch mit, ja, der kritischen Betrachtung von Männlichkeiten, Männlichkeitsentwürfen zu tun haben.
Ja.
Genau, und wir können das an dieser Stelle erstmal nur empfehlen. Gibt es in ausgewählten Buchhandlungen, die ihr auf der Website oder auf der Instagram-Page auschecken könnt. Ich habe es in Berlin mir selbst gekauft, also es ist jetzt keine Influencer-Produktplatzierung hier. Und zwar in der Schwarze Risse-Buchhandlung, die kann ich auch an dieser Stelle nur empfehlen. Ist ganz toll, in der Gneisenauer Straße in Kreuzberg. Genau, es ist ein sehr dickes Magazin, unglaublich viel Inhalt. Und aus dem stammt dieser tolle Artikel von Tabs Germann. Und großer, genau, da geht er eben auch darauf. Ja, finde ich auch klasse. Ich würde auch gerne so heißen, ehrlich gesagt. Tabs, toller Vorname. Und ja, da wird sich eben auch damit beschäftigt, wie sieht so Freundschaft unter Männern aus und warum ist das so? Wie können wir das potenziell ändern? Und das wollen wir jetzt so Stück für Stück durchsprechen, was da so an Thesen aufgestellt wird und gucken, wo so unser Standpunkt dazwischen ist oder ja, welchen Eindruck wir so von den Thesen haben, die aufgestellt werden. Ja, der Artikel beginnt eben mit genau dem, was wir jetzt auch gemacht haben. Also es wird im Endeffekt verglichen zwischen, wie ist das so, wenn ich mit cis-hetero-Männern zu tun habe im freundschaftlichen Kontext versus, wie ist das, wenn ich oder wenn Männer sich mit Frauen auseinandersetzen an den Punkten, in denen wir jetzt gerade auch aufgehört hatten und angekommen waren. Und Tabs Germann sagt, Männer erzählen eher Freundinnen von emotionalen Belastungen und Gefühlsproblemen. Und das ist auf jeden Fall auch eine These, die ich aus meinem Erfahrungsschatz genauso bestätigen kann. Also ich hatte schon immer, Gott sei Dank, kein Insel an dieser Stelle, schon immer gewesen, gute Freundinnen oder weibliche Bezugspersonen, denen ich mich gefühlsmäßig viel eher geöffnet habe, als es bei meinen männlichen Freunden der Fall war. Felix, wie war das denn bei dir? Wenn wir jetzt gerade so auf die Jugendzeit gucken.
Ich habe und hatte schon immer, glaube ich, mehr weibliche Freundinnen als männliche. Also das ist schon immer irgendwie so gewesen. Ich hatte zwar immer so ein bisschen, ich hatte eine Zeit lang, hatte ich auch so meine Jungs, ja. Das war aber echt auch sehr performativ, ja. So, das war an der BBS und so, ne, hatte ich so meine zwei, drei Boys, mit denen ich dann regelmäßig nach der Schule irgendwie FIFA gespielt habe. Auch so ein richtig stereotyp maskulin Teenager-Ding.
Ja. Und so langweilig. Naja, egal.
Also ich finde, wenn man das so zu zweit spielt, dann ist das schon mal ganz witzig. Wenn man das alleine spielt, irgendwann nicht mehr. Aber es ist halt so, also kann man schon mal machen. Das ist jetzt gar nicht so eine Bewertung dieses Videospiels an sich, aber es ist einfach so dieses, es ist so ein Ding, das haben halt alle gemacht. Ja, das haben, glaube ich,
viele. Also auch Leute, nicht im Sinne von, das Spiel ist langweilig, so, es ist einfach so generisch, ja, so unglaublich so, generisch. Genau,
so eine super generische Freizeitbeschäftigung.
Ich habe es auch ganz viel schon gespielt, auch mit Freunden. Ne? Ich möchte mich korrigieren, so allgemein möchte ich das über FIFA nicht sagen. No hate.
Und dann natürlich das Saufen, ne? Und dann irgendwie teilweise auch gleichzeitig. Dann hat man sich so, abends ist man losgegangen in Rewe und hat irgendwie auf der einen Seite
Flasche Korn.
Das sind wir, Konsti, das darfst du nicht zusammenschmeißen.
Das war ich auch auf jeden Fall.
Aber wir haben dann damals, wenn ich mir da mit denen unterwegs, oder was heißt unterwegs war, da haben wir uns bei einem irgendwie zu Hause getroffen. Dann haben wir vorher irgendwie, waren wir, was weiß ich, haben wir Bier eingekauft und Energy Drinks. Und dann haben wir die Nacht da gesessen und haben irgendwie FIFA gespielt und irgendwelche First-Person-Shooter, so weiß ich nicht, Call of Duty und sowas, ja. Und dabei haben wir dann irgendwelche mehr oder weniger witzigen, eher weniger witzigen, schwierigen, teilweise grenzwertigen Kommentare über die Welt und irgendwas gemacht, aber tiefgründige Gespräche sind da nicht bei rumgekommen. Ja. Also. Aber ich habe mich in den Freundschaften mit weiblichen Personen, weiblich gelesenen, weiblich sozialisierten Personen immer irgendwie wohler gefühlt. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass dieser Stil von Freundschaft, der mir eher nahe liegt, nämlich dieser mit offener Kommunikation und emotionalem Bonding, der ja da auch irgendwie passiert, das ist einfach mehr meins als jetzt dieses, weiß ich nicht, joviale.
Etwas herablassend und so.
Ja, dieses, weiß ich nicht, dieses, ja, dieses merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Teenager zur Paarungszeit. Nein, übrigens gibt es einen Film, das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit, der ist tatsächlich ganz lustig. Ja, also das war mir immer schon irgendwie, das weiß ich nicht. Es ist auch ganz lustig, weil ich habe mein Leben lang ja schon meine Geschlechteridentität irgendwie hinterfragt, aber immer nur so vorsichtig und irgendwie. Ich habe mit 4 Jahren schon meiner Mutter gesagt, oh, ich würde gern Kleider tragen und Röcke. Und meine Mutter sagte, ja, das kannst du machen. Aber das kann sein, dass die Leute dann komisch gucken. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Aber das hat sich so mein Leben lang durchgezogen. Irgendwann habe ich auch so als Teenager das erzählt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich fühle mich Frauen und Mädchen, ja, fühle ich mich irgendwie näher als Männern. Und dann haben mir alle Leute erzählt, ja, das ist jetzt nur mal eben gerade wegen kurz und so und das richtet sich schon wieder und dann bist du auch wieder bei deinem Geschlecht, ja. Rückblickend betrachtet muss ich sagen, nö, das ist Schwachsinn. Ich glaube, es ist einfach nur so, dass ich wertgeschätzt habe, eigentlich auch schon immer, nur ich habe das dann versucht, anders zu machen, die weiblich besetzt sind in unserer Gesellschaft.
Ja, technische Differenzen. Please stand by. Weiter geht's. Ich reiße mal das Wort an mich, weil ich dich sowieso gerade ablösen wollte.
Ja, ich
Und
wollte dir das
zwar,
Wort auch geben, eigentlich. Also.
das habe ich mir auch gedacht und ich dachte, du wärst fertig und dann redetest du doch noch den Satz zu Ende. Das war unglücklich von mir. Etwas zu früh reingejumpt. Auf jeden Fall. Ich erkenne darin auch ein viel sich den Anforderungen oder dem Klima in solchen männliche Freundschaften, in solchen Männerfreundschaften nicht geeignet fühlen. Und das hatte ich zum ersten Mal beim Fußball. Ich habe ja jahrelang Fußball gespielt. Und ich habe auch immer gemerkt, dass ich da nicht ganz reinpasse charakterlich. Also
Ja.
es braucht auch ein gewisses Komfortgefühl, um sich ja auch spielerisch entfalten zu können. Und das war immer ein etwas ruppigerer Umgangston. Da wurde sich auch viel, manchmal mit Spaß, manchmal ernsthaft beleidigt, casual. Es waren auch einfach sehr hohle Typen manchmal dabei. Ich habe nur gespielt, bis ich weiß nicht, 13 war oder so. Also so lange war das jetzt auch nicht. Ich war auch immer in der ersten Mannschaft, also eigentlich auch ziemlich gut, so in dem, was ich konnte. Ich war so ein kleiner Ballabräumer hinten in der Verteidigung, das konnte ich. Und ja, es war sehr viel auch über Leistung definiert. Also du wurdest auch wirklich verachtet, wenn du da mal einen Fehler gemacht hast. Und das passiert in der Abwehr eben schnell mal. Wurdest sehr gelobt, wenn du sehr krass warst. Dann wollten alle mit dir befreundet sein. Und dann gab es auch immer solche bescheuerten Running Gags. So damals, was medial dann so in war. Das wurde dann da immer wieder reproduziert und wiederholt. Da war ich auch gar nicht drin. Also irgendwelche Lieder, die da auf dem Handy liefen. Damals war deine Mutter zum Beispiel war ganz groß. Und dann war das so die Punchline für alles. Und ich habe es nicht verstanden. Und oh, und auch ein sehr vulgärer Humor, fand ich alles irgendwie, war nicht so meins. Es gab so zwei, drei, die waren da so ähnlich wie ich. Deshalb habe ich das dann auch immer ganz gerne mitgemacht, aber irgendwie habe ich mich da nie ganz reinfinden können. Und da können wir im Endeffekt die Brücke auch wieder zum Artikel schlagen. Und zwar sieht Tabs German oder stellt zumindest die These auf, dass männliche Freundschaften auch irgendwo als Produktionsverhältnis von Männlichkeitsanforderungen dienen können. Das heißt, in diesen Freundschaften reproduzieren wir quasi die, ja, gesellschaftlichen Anforderungen an Männlichkeit, so verstehe ich es. Und begegnen uns gegenüber in dem Moment, wo wir zwei Männer da voreinander sitzen haben, produzieren wir das, was wir als männlich empfinden, voreinander. Und treten damit auch unterbewusst in eine Art, ja, Wettstreit vielleicht auch. Ne? Also versuchen das möglichst passend zu reproduzieren, damit es dem anderen eben auch als Männlichkeit vorkommt. So sehe ich das zumindest. Er unterscheidet aber zwischen den klassischen patriarchalen Männern und den feministischen Männern. Das fand ich auch ganz spannend. Also patriarchale Männer ist das, was du vorhin als Karl-Heinz und, weiß ich nicht, Detlef
da reproduziert hast, so als Klischee, ne? Also die Prüfung der eigentlichen Männlichkeit im Gespräch sollte da erfolgen durch diese, ja, offene Frauenfeindlichkeit, Homophobie oder eben, ja, das, was du da beschrieben hast, ne? Diese Klischees abackern zum Thema Sport und Motorentechnik. Autos, da erfolgt es so. Aber das Ganze gibt's auch sozusagen eine Ebene differenzierter bei den feministischen Männern. Da erfolgt diese Prüfung quasi durch eine Art Balanceakt. Also auf der anderen Seite, ja, klar, wir sprechen über Gefühle. So, wir sind nicht mehr so Karl-Heinzig wie vor 30 Jahren noch. Aber nur weil die besprochen und enthüllt werden, heißt das jetzt nicht, dass dadurch Selbstsicherheit und Coolness verloren werden soll. Also ein gewisses Maß an Unsicherheit, Offenbarung und Schwäche zeigen darf da schon auch nicht überschritten werden, damit nicht das, ich zitiere wörtlich, Phantasma der Autonomie bröckelt. Das finde ich auch eine sehr schöne Formulierung. Oder die eigene Männlichkeit, ja, auf die Probe gestellt wird oder riskiert wird.
Ein Phantasma und geht um.
Das ist dann quasi so eine Pseudo-Wokeness, ne? Also auf der einen Seite, ja, wir sind ja aufgeklärte Männer, wir können auch über Gefühle sprechen, aber ich komme schon klar damit, ja, also wird schon gehen, ne? Und irgendwo hört es dann eben doch auf, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ja, das ist mir im Moment wirklich auf der Seele und das belastet mich und ich weiß auch noch nicht ganz, wie ich damit umgehen soll. Also das wäre wahrscheinlich schon zu viel, aber das schon mal so oberflächlich erwähnen, das ist man schon mal ein Woker-Typ so.
Das ist ja aber, glaube ich, das beschreibt halt auch ganz viel in einem gewissen Lebensstil, wo man sich bestimmter Problematiken und Dinge bewusst ist. Und wie sage ich denn das jetzt, ohne dass das so vorwurfsvoll klingt? Aber es gibt Leute, die sind der Meinung, dadurch, dass sie sich einer Problematik bewusst sind, ist die Problematik gelöst.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch genau das. Also halt so, ja, ich habe gelernt, Männer reden nicht viel über ihre Gefühle. Ich rede jetzt über meine Gefühle. Siehst du, Problem gelöst. Mhm. So, es ist genauso wie dieses, wenn es dann eben, das ist ja so dieses Ding, ne? Es gibt ja auch Performative Allyship. So, wo du halt in erster Linie eine Rolle spielst schon wieder. Und deine Rolle, die du dir dann damit ausgesucht hast, ist halt so der Ally von was weiß ich, von systemisch benachteiligten Menschen. Ja, das kann ja irgendeine systemisch benachteiligte Gruppe sein, da gibt es ja leider viele von. Und dann macht man die Dinge, die irgendwie aufmerksamkeitswirksam sind, aber nichts, was wirklich großartig sehr, also, ne, ja. Ja. Wie du schon sagtest, die Pseudo-Wokeness, wobei ich, das ist so ein Begriff, mit dem ich unzufrieden bin. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber es ist schon richtig. Ich glaube, das Ding ist, was da halt passiert in so Männerfreundschaften häufig, das wird halt eine Echokammer für performative Maskulinität auch.
Ja, voll.
Und dann stehst du da und ich finde ganz schön, was in dem Artikel vorkommt, was er auch schreibt, ist Scham.
Ja.
Scham und sagt er Scham Angst und Angst,
Scham
Angst und
Scham als ja. Einhergehende Gefühle im Mannsein und in der Begegnung mit Männern. Das haben wir jetzt ja auch beide geschildert. Ne? Bei mir war es vor allem beim Fußball früher oft so, dass ich überlegen musste, was jetzt eben zum Zeigen angemessen ist und was nicht. Ja. Und so gab es später auch immer wieder Begegnungen mit anderen Männern, wo ich gemerkt habe, okay, hier kann ich jetzt Folgendes wahrscheinlich eher nicht machen und nicht performen. Habe ich bis heute, ehrlich gesagt, in manchen Freundschaften.
Ja,
weil, also ich habe keine Angst mehr davor, aber ich denke mir trotzdem, die können damit nichts anfangen.
Mhm.
You know? Und das kann ich jetzt hier auch aussparen und ich muss das jetzt nicht ausführen, weil das nicht die Zielgruppe dafür ist. Und die Angst und Scham gilt laut Tabs German dem, dass man den üblichen Männlichkeitsanforderungen eben nicht genügt oder auch, dass man weiß, dass man ihnen nicht genügt. Also gar nicht vielleicht, sondern einfach von seiner Persönlichkeit aus her schon wissen, ich kann nicht aus Spaß beleidigen. Ich habe kein Gefühl dafür, wie was da angemessen ist und was so dieser männliche Code ist, den man unterbewusst annehmen muss. Und ich kann auch nicht damit umgehen, so im Spaß so ruppig behandelt zu werden, sondern ich bin ein in Anführungszeichen, zartes Gemüt und ich möchte das einfach nicht. Ich möchte, dass ich in einem Kontakt mit anderen Menschen wertschätzend begegnet werde, ne? Und dem gilt diese Angst und diese Scham. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, es ist auch dieses einfach, dass du ein gewisses so, dieses männliche Imposter-Syndrom, ja, dass ein echter Mann dir gegenüber, weil du kannst ja in dein Gegenüber nicht reinschauen, ein echter Mann, der vielleicht diese Werte, von denen du sie vielleicht performativ verkörperst, wirklich verkörpert, herausfindet, dass du eigentlich gar nicht so ein Typ bist, wie du tust.
Ja, voll.
Und dann, oh Gott, dann bist du ja bloßgestellt. Weil das ist ja
quasi. Ich finde aber trotzdem witzig, dass das so eine hohe Wichtigkeit in diesem Kontakt mit Männern hat, weil scheinbar sind Männer vor allem, also wenn ich der Logik jetzt folgen würde, erfolgt die Annäherung zwischen Männern dann ja wahrscheinlich, wenn das so wichtig ist, darüber, dass man Mann ist. Ne? Also das war auch früher für mich eine große Erleichterung zu wissen, in einer Gruppe bin ich nicht der einzige Junge, es gibt da noch einen. Wir haben was gemeinsam, uns verbindet was, wir können potenziell befreundet sein. Mein erster Freund in der Grundschule war ein anderer Junge. Und zwar ein anderer Junge, der wie ich Dragon Ball kannte. Das fand ich super. Darüber haben wir gebondet. Aber theoretisch hätte das ja auch ein Mädchen sein können. Kam für mich nur nicht in Frage, ein Mädchen jetzt zuerst anzusprechen, weil ich sozialisiert war. Ich bin nicht der einzige Junge, der ist ein Junge, cool, wir können uns potenziell verstehen. Und auch wenn ich am Ende in dieser Grundschulklasse mit allen befreundet war, explizit auch den Mädchen, ich habe immer nur Jungs zu meiner Geburtstagsfeier eingeladen, es war mir unangenehm, auch Mädchen dabei zu haben, weil ich irgendwie dachte, die brauchen dann eine andere Behandlung und schwierig, ne, und die fühlen sich nicht wohl mit den anderen Jungs, das war auch eine legitime Sorge von mir, ja, die finden die doof. Und deshalb habe ich die, bis ich 21 war, nicht eingeladen tatsächlich. Wow. Ne? Und also insofern, Männlichkeit ist einfach ein gemeinsames Merkmal, was so wahrgenommen wird. Und wenn ich das nicht bestätigen kann und das für mich andere Anforderungen erfüllt als für mein Gegenüber, dann können wir ja nicht befreundet sein. Dann haben wir ja nichts mehr, was uns gemeinsam ist. Und das ist dann gefährlich.
Habe ich dir mal erzählt, meinen ersten Freund, den ich in Goslar gemacht habe, die Geschichte? Nee. Ich kam in Goslar in den Kindergarten. Ich war ja 5, als wir umgezogen sind. Ich war ja nicht lange im Kindergarten in Goslar. Aber ich kam in 5. Halbe. Dafür, dass ich nicht trinke, nuschel dich aber ganz schön. So, ich kam ja mit 5 Jahren in Goslar in den Kindergarten.
Ja.
Dann lief ein Junge auf mich zu, ungefähr in meinem Alter, und sagte, hey, kennst du Pokémon? Ich hatte keine Ahnung, was Pokémon sind, aber ich war super, super verzweifelt, irgendwie hier Anschluss zu finden. Und meine Antwort war, natürlich. Ich habe wochenlang aktiv so getan, als wüsste ich, was Pokémon sind, und habe alles an Informationen aufgesaugt, was ich kriegen konnte, um das dann irgendwie besser darstellen zu können. Aber meine erste Freundschaft, die ich in Goslar je geschlossen habe, basierte auf einer Lüge.
Ja, das ist ganz normal, auch gerade unter Kindern, also, das mitreden können.
Ja.
Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und Pokémon ist auch eine sehr kindergeeignetes Franchise, so gerade im medialen Kontext. Insofern finde ich das auch ich glaube, über Pokémon ist auch eine meiner besten Freundschaften, eigentlich meine beste Freundschaft entstanden. Und das war in der 5. Klasse, das war nicht mit 5 Jahren wohlgemerkt. Es war ein anderes Level an Expertise. Von daher eigentlich grundsätzlich sehr geeignet, und ich erlebe das ja heute im Kindergarten auch noch genauso. Also vor allem, wenn die Kinder eigentlich Serien kennen, aber dann miteinander so ein bisschen in den Wettstreit treten, wer kennt die krasseste Serie, und dann sagen sie sowas wie, Carsten, kennst du Vivid Way? Ja, klar kenne ich das. Ja, das ist voll brutal. Und da ist schon mal das passiert. Ja, ich habe die Folge auch gesehen. Und du denkst dir nur so, ja, nee, habt ihr beide nicht. Aber ihr tretet darüber in einen Austausch. Also von daher, von mir aus, lass das die Begründung des Kontaktes sein. Aber ich kann mich da trotzdem auch wiederfinden. Ich habe das auch in der Grundschule gemacht. Ich hatte ja keine Playstation. Aber ich hatte die Spiele dann, hatte ich aber bei dem Freund gesehen. Der hat unbedingt eine Playstation. Und da habe ich das dann auch gesehen. Und das hat gereicht, um mitreden zu können, zum Glück. Und so habe ich mich auch in der Grundschule verbunden gefühlt zu meinen männlichen Bezugspersonen. Aber auch da war eben die erste Kontaktaufnahme, gerade unter den Kindern, was ist mein Geschlecht? Okay, zu denen kann ich schneller oder besser eine Bindung herstellen. Also machen wir das auch. Unter Männern ist das zum Großteil auch noch bis heute, also auch in erwachsenen Kontexten ist das Erste, was sich anspricht und annimmt.
Vor allem, es wird ja auch immer medial, popkulturell, und irgendwas wird ja auch immer wieder dieses Narrativ verkauft, wovon sich mir jedes Mal die Fußnägel hochrollen. Männer und Frauen können keine Freunde sein wegen der sexuellen Spannung.
Ja, genau. Ich hatte ja auch mal einen Mitbewohner, der mir explizit gesagt hat, er möchte keine Mitbewohnerin im Moment, weil er ist, ja, ich habe im Moment eher so mehrere Affären, immer so keine feste Beziehung und ich will nicht, dass ich die Mitbewohnerin dann auch irgendwie unter dem Gesichtspunkt sehe. Na, es war immer so ein bisschen schwierig, bis ich dachte, ja, also weird, einfach nur weird, dachte ich damals. Heute denke ich, ja, so ein bisschen toxisch. Und auch misogyn.
Ganz bisschen. Also,
sollte man mal hinterfragen mit Anfang 30, ja, was so die Haltung dazu ist. Aber ja, du hast völlig recht. Es kann ja dazu führen, dass die sich dann verlieben und in der Kiste landen und so. Ne? Das ist ja furchtbar.
Das ist ja auch, also, das ist ja auch so eine
deshalb gar nicht erst probieren. Auch gar nicht erst
überhaupt
probieren.
Überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil es ist ganz wichtig, liebe Kinder. Nein, es gibt auch immer nur entweder oder. Ja. Man kann entweder romantische und körperliche Beziehungen führen oder miteinander befreundet sein. Das ist immer ausschließt. Das ist übrigens Bullshit.
Ja, also, aber
Das ist natürlich, das ist ein Thema, das brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt komplett behandeln. Aber es ist so dieses auf der einen Seite ist diese Aussage von wegen Männer und Frauen und die können keine Freunde sein, ist erstmal so unglaublich homophob. Weil es ja komplett homosexuelle Menschen komplett ausklammert.
Alle Männer und alle Frauen sind ja auch heterosexuell und stehen aufeinander. Ne?
Also das sowieso. Das kommt
ja auch dazu.
Ja.
Dass,
Männer wollen auch immer Sex, Konzi. Das weißt du doch.
Sofort, ja. Also ich mit auch. Allem. Mein Leben lang war das mein erster Gedanke. Ne? Also.
Ich sag's, wie es ist. Als Teenager, ja. Bei mir, ja, doch. Also ein paar Jahre lang, weil ich Torschlusspanik hatte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als Teenager, jetzt muss ich aber mal langsam, die Gesellschaft oder irgendwie sagt mir, du bist jetzt irgendwie 16, jetzt musst du auch mal langsam mit dem Vögeln anfangen, sonst bist du ja irgendwie komisch.
Ja, und aus genau dem Grund hatte ich immer Angst davor. Ja. Also ich war mir immer, ich wusste nie, wie ich dieses medial vermittelte Bild von du musst jetzt mal ein Mädel aufreißen, wie ich das mit meinen zarten Charakterzügen anstellen sollte. Ich wollte erstmal Freunde sein und vielleicht können wir dann ja gucken und so. Und es war überhaupt nicht das, was ich hätte performen können. Von daher hat das auf mich überhaupt nicht zugetroffen.
Ich habe mich da auch überhaupt nicht wohlgefühlt in dieser Rolle, die ich da angenommen habe.
Ja, so eben, gar aber nicht. Das ist auch wieder was vermittelt wird. Und ich hatte nämlich eigentlich überhaupt kein Problem, mit Frauen befreundet zu sein. Ja. Im Gegenteil, ich hatte später also auch, würde ich sagen, bessere und mehr Freundinnen als Freunde. Und war dann plötzlich trotzdem mit dieser Anspruchshaltung konfrontiert. Ja, aber befreundet sein reicht ja eigentlich nicht, ne? Also mindestens eine davon, mit der hast du jetzt mal zu schlafen, so ungefähr.
Ja, aber
oder dass du auch gefragt wurdest, läuft da was? Aha. Willst du was von der? Das, nein, wir sind einfach befreundet, so deal with it.
Aber ganz genau. Aber
das war nicht akzeptabel auf lange Sicht. Da wurde immer sofort vermutet, ja, die könntest du doch mal. Ich so, nee.
Damit habe ich auch immer, richtig, richtig lange zu kämpfen gehabt. Das ist super anstrengend, weil die Leute dir dann auch wirklich immer, das ist genau das, was du auch schon sagtest. Das ist so, und vor allem, das kommt ja dann irgendwann auch in deinem eigenen Kopf an. Also zumindest bei mir ist es dann so. Das
ja,
so,
voll.
So, du bist dann so und du bist mit irgendwelchen Frauen befreundet, als selbstidentifizierter Mann auch noch irgendwie. Und dann denkst du dir so, aber erinnere dich. Irgendwie so ein Teil deines Gehirns ist immer nur so, erinnere dich.
Männer und Frauen können keine Freunde sein.
Und das ist dann immer so.
Vielleicht will die ja was von dir. Oder du willst was
genau,
von ihr.
Genau, vielleicht will ich ja unterschwellig.
Und das ist nur so unterschwellig vergraben.
So, pass auf. Ne? Und jetzt machen wir mal den Circle zurück zum Anfang der Folge. Stell dir mal vor, dann hast du einen komplett irrelevanten, unrelated Sextraum. Und dann wachst du auf und denkst dir, was?
So ist das also.
Und das ist einfach blödsinnig.
Ich will eigentlich
also,
nur
also, ja, also vor allen Dingen ich gerade auch als grundsätzlich vom Prinzip der Polyamorie überzeugter Mensch habe damit noch häufiger zu kämpfen, dass Menschen mir unterstellen, dass ich einfach generell mit allen Leuten nur ins Bett will. Wo ich sage, darum geht's ja nicht. Oder auch als pansexueller Mensch hat man das gleiche Problem, dass man immer wieder, also als pan- oder bisexueller Mensch hat man häufig das Problem, dass einem Leute dann vorwerfen, dass man dann ja irgendwie so eine sexuelle Zeitbombe wäre. Ja.
Ja, das ist ja das Ding. Also, das wollte ich auch gerade nochmal umdrehen. Ja. Man stelle sich vor, das würde man, weil man davon ausgeht, ja, grundsätzlich musst du ja nicht hetero sein, jetzt auch bei allen männlichen Freunden machen, so, keine Ahnung, also Karl-Heinz und Detlef. Karl-Heinz? Der Detlef?
Ja.
Die verbringt aber häufig Zeit zusammen. Willst du eigentlich was von dem?
Aber das ist doch aber auch so eine Sache, die passiert.
Stehst du auf den?
Das ist doch so eine Sache, die passiert, wenn Männerfreundschaften ein gewisses Maß an Intimität erreichen, das gesellschaftlich in dem Ausmaß irgendwie nicht vorgesehen ist. Und dann, was weiß ich, man hängt halt miteinander rum und vielleicht verbringt man mal eine Nacht beieinander. Weißt du, weil ich hatte häufiger schon mal Übernachtungsbesuch von weiblichen Freundinnen. Ja. Die waren dann einfach mal über Nacht hier. Weil, weiß ich nicht, man hat sich abends getroffen, ist spät geworden, die hatten keinen Bock, nach Hause zu gehen, dann haben sie auf der Couch geschlafen oder sowas.
Ja.
Männer auch mal hin und wieder, die sind dann aber am nächsten Morgen auch ganz früh auch unbedingt irgendwie gegangen. Und wenn das häufiger passieren würde, was meinst du, was die Leute anfangen würden zu reden? Irgendwie.
Ja.
Also manche Leute.
Ja. Ich habe auf jeden Fall in meiner Jugendzeit viel häufiger bei Freundinnen übernachtet und da wäre ich, also eigentlich hätte man ja sowas von vermuten können, ich wäre schwul, ne? Also. aber so wie nicht passiert, ne? Insofern gab es da keine Gerüchte. Das war ja erstmal sehr, sehr weit weg, dass man überhaupt schwul sein könnte. Ne? Das ist ja auch eigentlich in Männerfreundschaften, das ist ja eine potenzielle Gefahr in ja, klassisch patriarchalen Männerfreundschaften. Ne? Oh Gott, der hat mich angefasst. Der ist doch nicht etwa.
Genau.
Ne, diese Zeiten haben wir hoffentlich jetzt überwunden.
Hör auf, hier rumzuschwulen.
Ja, genau, in Anführungszeichen rumschwulen, mhm, wenn man sich in Männerfreundschaften, also ganz furchtbarer Ausdruck, aber so wurde ja auch das gegenüber mir ne, häufig gesagt, wenn man sich dann doch mal traute, non-romantische Intimität in Männerfreundschaften zuzulassen und sich zum Beispiel zu umarmen, dann war das sofort wieder auf der Kippe. Ne?
Dann war das sofort schon sexualisiert auch einfach, weil wenn ja, man das dann genau irgendwie als homosexuell deutet, ja. Was für ein Schwachsinn, als ob ich meine, ich nehme auch meine Oma in den Arm, Leute. Also da ist nichts Sexuelles ja, dran.
Genau.
Gar nicht.
Also grundsätzlich greift das auch Tabs German sind jetzt ein bisschen weggekommen ja von dem Artikel, im Artikel so auf, dass da eben Scham und Angst so eine große Rolle spielen, dass Männer sich überhaupt nicht anfassen, dass sie sich keine Umarmung anbieten beispielsweise, während das bei Frauen doch ein wesentlich körperliches Verhältnis auch einfach sein kann und die ja auch Händchen halten, manchmal durch die Straßen laufen, beste Freundinnen oder eingehakt oder so. Ja. Ich hab noch nie eingehakte Bros gesehen, Freunde, die so, weiß ich nicht, classy durch die Straßen spazieren, weil die könnten ja schwul sein, oh Gott. Furchtbar. Insofern, das passiert irgendwie nicht. Und er fragt auch so ein bisschen, ja, was können wir denn tun, wenn beispielsweise der gute Freund nicht über Gefühle reden möchte. Und er stellt so ein bisschen in Aussicht, dass das druckvolle Nachfragen höchstwahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein wird, weil es eben genau das ist. Es ist konfrontativ, es ist druckerzeugend, es ist damit also nicht zwangsläufig zielführend, wenn wir etwas mehr in die Tiefe gehen wollen, wenn wir spüren, der Gegenüber hat vielleicht ja etwas auf der Seele lasten, was er jetzt aber nicht erläutern möchte in so einem Mann-zu-Mann-Gesprächskontext. Und da bin ich eigentlich auch ganz dabei und denke, man kann es nicht erzwingen, man kann nur signalisieren, dass man auch darüber sprechen würde. Und ich glaube, viel kann man dadurch auch schon transparent machen, dass man diese Frage, wie es geht, auch mal beantwortet mit, nee, mir geht's gerade nicht gut.
Ja. In dem
das da schon so ein Zeichen.
In dem Artikel sagt er aber auch, und das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte, dass teilweise er zumindest dass die Erfahrung gemacht hat, in bestimmten Freundschaften schon gar nicht mehr zu fragen nach irgendwelchen
ja,
Dingen.
Ja.
Weil da auch schon wieder dieses Prinzip von Angst und Scham, ne? Weil man es, ich weiß nicht genau, wie er sich ausdrückt, aber es ist so, dass ich glaube, er sagt sowas im Sinne von, das könnte zu viel sein und dann macht man alles kaputt. So.
Ja.
Und das ist so, ja, das ist so eine eigentlich so richtig traurig, oder? Ich finde das richtig traurig. Weil
ja, aber was ist wiederum die Frage, was ist die Alternative? Und ich finde auch, dass nicht jede Freundschaft überhaupt dieses Level erreicht.
Absolut nicht.
Ne? Also aber es gibt auch völlig legitimerweise die Freundschaften, wo du weißt, mit denen gehst du Party machen, mit denen bist du FIFA spielen. Und das ist auch in Ordnung so. Nur, ja, dass das grundsätzlich einfach ausgeschlossen ist und man den Leuten dann im Zweifel auch nicht helfen könnte, das ist wiederum das, was ich auch schade finde daran.
Genau, also es ist halt so, es ist so eine schwierige, so eine richtig schwierige Geschichte. Also ich bin auch so jemand, ich habe gerne wenige, aber bedeutende Freundschaften, weil es für mich emotional zu aufwendig ist, oberflächliche Freundschaften zu führen, glaube ich. Da gibt es Sinn. Ja,
ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde auch dieses wenige Enge kommt manchmal mit so Anforderungen dann an diese Freundschaft auch einher, die mir dann auch manchmal zu viel werden können. Also ich finde das voll okay, solche verschiedenen Freundschaften zu haben, aber manchmal bleiben dann vielleicht auch in Situationen Personen übrig, mit denen man jetzt gerade Kontakt haben könnte, wo die Freundschaft nicht tiefgründig genug ist. Oder man kann diesen Freundschaften dann nicht gerecht werden, weil man wirklich durch Situationen gestresst oder geängstigt ist und das dann eben diesen Situationen ja für sich behalten muss, weil man genau weiß, wenn ich dem jetzt sage, mir geht's gerade so und so, das beschäftigt mich, dann kann der das emotional jetzt nicht so spiegeln, dass mir das was bringt, dass mir das hilft, der kann mir jetzt nicht helfen, der ist da dafür nicht geeignet genug. Muss ich auch sagen, habe ich auch nur eigentlich bei Männern. Ich bin mit allen meinen Freundinnen so gut befreundet, dass ich das Gefühl hätte, ich könnte mit deren Perspektive, die sie mir auch von sich aus sagen würden, sofort was anfangen. Ist ganz interessant festzustellen. Aber genau, ich glaube auch, man kann selber, wenn man emotional gerade in der Situation ist, in Bezug auf andere Männer einfach vorleben, dass man doch eine gewisse Transparenz beim Gespräch über tiefgründigere Themen haben könnte, indem man eben nicht, ja, danke, passt, sagt, ne, oder auch einfach sagt, ja, ich fühle mich im Moment verunsichert, ne, und mir geht's nicht so gut und ich hoffe, dass das bald vorübergehen wird und, ne, so und so will ich das machen, aber indem man nicht einfach sagt, ja, wird schon werden oder das einfach komplett verschweigt, ne, sondern dass man das normalisiert, dass es auch im Leben Phasen gibt, in denen Unsicherheit und negative Gefühle Alltag sein können. Das heißt ja nicht, dass man deshalb irgendwie schwach ist. Und überhaupt, finde ich, sollte Freundschaft ja ein Ort sein, wo für genau sowas auch Platz ist, zu sagen, ja, ich fühle mich auch gerade tatsächlich schwach und ich bin im Moment nicht der starke, selbstbewusste Alpha-Mann, sondern ganz im Gegenteil, fühl mich im Moment eben sehr, sehr dünn, wie Butter auf zu viel Brot verstrichen, um Bilbo Beutlin zu zitieren. Und also, was sind das für Freunde, wenn sie auf solche Offenbarungen dann eben toxisch oder negativ antworten oder einen irgendwie damit aufziehen? Ne? Das stört mich auch sehr, dass das dann angezweifelt und relativiert wird. Da braucht es dann auch den entsprechenden Umgang damit.
Was auch super anstrengend ist, finde ich, ist meine eigene Erfahrung. Und deswegen, das ist immer so ein bisschen, ich muss das einschätzen können, ob es Leute gibt, es ist ja auch immer so eine Geben- und Nehmen-Geschichte, ne? Also es bringt nichts, wenn ich jemanden habe, dem ich alles erzählen kann, wenn diese Person mir nie was erzählt. Das ist schwierig. Ja. Das ist eine blöde Power-Dynamic. Da bin ich immer klein auch. Das ist immer so eine Freundschaft, da sind wir nicht gleichwertig. Da mache ich mich immer klein, weil mein Gegenüber immer viel mehr weiß von mir. Als andersrum. Das ist ja immer eine wichtige Sache, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Was viel schlimmer ist, wenn du irgendwie Leute hast, finde ich auch so, also klar, ist total, was heißt viel schlimmer, aber es auch super anstrengend ist, wenn du denen erzählst du irgendwas und dann schüttest du denen mal irgendwie so ein bisschen dein Herz aus und du merkst einfach, das ist denen völlig egal. Das tut richtig weh, finde ich.
Ja.
Also, und das ist so wirklich so dieses, wieder so ein Beispiel dafür, so wie sagt dir jemand, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und da stellst du dann häufig echt immer fest, also weißt du, du erzählst dann irgendwie einem was und sagst so, ja, und dann irgendwie dies und das und damit bin ich gerade so am Kämpfen und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Und dann gegenüber sagt, oh, ja, schade. Auf jeden Fall, also gestern habe ich einen Kaffee getrunken, der war sehr lecker. Und wo ich so,
keine Nachfrage, kein drauf eingehen. Das finde ich auch unglaublich anstrengend, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist sogar die anstrengendste Form des Austausches, wenn die Reaktion auf das, was du erzählst, ja, bei mir, und ja, du, um dich geht's jetzt aber gerade nicht. Ich habe dir das nicht erzählt, damit ich sofort deine Lebensgeschichte zum gleichen Thema höre.
Aber
das ist ein sehr häufiger
Austausch. Da möchte ich an dieser Stelle einmal kurz was einbringen. Für viele neurodivergente Personen, also gerade Menschen mit ADHS oder sowas, ist die Geschichte, dass man auf eine bestimmte Art von Geschichte, die man hört, referenziert mit einem eigenen Erlebnis, die direkteste Art und Weise klarzumachen, dass man da Verständnis für hat. Und es ist nicht allen Menschen immer klar, dass es bei manchen Leuten schlecht ankommt. Es gibt Leute, die machen das negativ. Es gibt Leute, die machen dann das Gespräch über sich. Es gibt aber auch wirklich dieses, es ist im Grunde eine valide Art und Weise, auf ein Problem zu reagieren. Wenn jemand sagt, oh, ich habe da und damit Probleme, und man sagt, ja, das kenne ich, ich habe auch da und damit Probleme. Solange man im Grunde bei dem Thema bleibt und irgendwo ein bisschen das Gleichgewicht hält. Das finde ich ganz wichtig, weil wenn man damit jetzt Leuten, also ADHS oder auch teilweise autistischen Personen, Jetzt sagt, Leute, das ist aber kacke, wenn ihr so reagiert. Das ist dann immer schade, weil häufig ist es so deren die einzige oder eine von wenigen Strategien, die man so kennt und die halt auch einfach so drin sind. Aber es ist natürlich blöd, wenn Leute dann das Gespräch an sich reißen. So, also das ist das das ist blöd.
Es gibt sicherlich auch genug nicht neurodivergente Personen, die das einfach so vom Habitus her machen und keinen anderen Umgang damit wissen. Nichtsdestotrotz hilft mir das, kann ich das auch berechtigt sagen, dass mir das in dem Moment nicht weiterhilft. Ich weiß ja aber schließlich auch meistens, mit wem ich zu tun habe. Und meine These ist, ich gehe schon davon aus, wenn ich, ja, oder ich kann halt nicht anders, es kann auch sein, wenn ich Menschen in so einem Grad von meinem Problem erzähle, dass da auch irgendein Feedback stattfinden könnte, das mir weiterhilft, ne? Oder dass ich mir da schon auch von der Person die Reife und den Umgang damit erwarte, der mir gut tut. Und wenn das dann eben nicht der Fall ist, dann ja, senkt das bei mir inzwischen einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich dazu sehr ins Detail gehe. Weil ich schon finde, dass das immer vom Thema wegführt, wenn man auf eine Sache, die dir erzählt wird, erstmal ja sofort, das ist das Wichtigste, sofort ein eigenes Beispiel bringt. Also das erstmal Allgemeine aufzugreifen, dann was Eigenes zu erzählen und dann irgendwo die Gemeinsamkeiten versuchen zu herauszustellen und zu gucken, ob das weiterhilft. Das finde ich legitim. Aber sofort auf die eigene Sichtweise abzulenken, finde ich in jedem Fall schwierig. Und ich finde das auch okay, das so zu normalisieren. Gerade wenn du weißt, derjenige, mit dem ich jetzt gerade spreche, hat keine neuronalen Struggles. So. Und ich, ja, ich weiß nicht, ich möchte das nicht ganz so stark einschränken, als ist schon okay, weil also ich persönlich zum Beispiel echt überhaupt nichts mit so einer Art der Gesprächsführung anfangen kann.
Ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung ist es zu Gesprächen und sowas, also über Probleme, die man hat und so, tatsächlich einfach mal nachzufragen. Beispiel, jemand erzählt dir von einem Problem und sagt, hier, das und das und das und das und das ist gerade passiert, es tut mir leid, das ist so und das, damit struggle ich gerade. Und dann kann man ja mal ganz offen nachfragen, kann sagen, okay, möchtest du irgendwie einen Ratschlag von mir hören, möchtest du dich einfach nur mal auskotzen oder möchtest du...
Ja, voll.
So? Weil das sind ja unterschiedliche Arten und Weisen von Care-Arbeit irgendwie, die ja auch da so in dem Sinne so zwischenmenschlich passieren soll.
Das finde ich sogar total wichtig, auf jeden Fall, weil du damit ja auch herausfindest, wo die Laune, wo die Stimmung deines Gegenübers gerade ist und du keine Grenzüberschreitung vornimmst mit dem, was du sagst.
Ja, weil ich weiß nämlich zum Beispiel, manchmal ist es so, manchmal möchte ich Leuten einfach nur von meinem Problem erzählen und ich möchte das einfach nur mit denen teilen. Ist so, da gibt's etwas, das nervt mich, bla, und dann... Und was mich dann richtig, richtig nervt, ist, wenn ich Leuten irgendwas erzähle und sie geben mir Ratschläge. Weil ich mir so denke, Bro, ich wollte einfach nur erzählen, was mir gerade auf der Seele brennt. Ich wollte nicht wissen, was du dazu denkst. Ich wollte dir das nur mal erzählen. Ja. Das war alles.
Nee, auf jeden Fall, ich glaube, Nachfragen schadet nie. Ja. Und ein Rat ist ja auch kein Nachfragen, ne? In dem Moment, wo wir dann erstmal fragen,
genau.
Möchtest du dazu dieses und jenes hören oder... Ach, einfach nur das zu kommentieren.
Irgendjemand sagte,
auf eine nicht herabschätzende Art und Weise. Ich glaube, ja. Das ist immer unschädlich.
Irgendjemand sagte mal, eine gute Sache ist immer, möchtest du Hilfe oder Unterstützung quasi.
Also es ist jetzt auch keine generelle Regel, nee. Ganz wichtig. Ne? Wenn ihr die Leute kennt und wisst, ja, der möchte jetzt meine Meinung dazu hören, dann sagt weiterhin eure Meinung. Aber ich glaube, es ist immer... Wenn ihr das nicht einschätzen könnt, eine ganz gute Idee nachzufragen, was jetzt, wo ihr da jetzt helfen könnt, was jetzt, wo ihr da ja. jetzt gefragt seid.
Kostet ne? ja auch nie was.
Oder auch immer einfach das so zu formulieren. Ne? Also wenn ich das jetzt so höre, dann ist mein Eindruck, dass du damit aber schon so und so ganz gut umgehst oder sowas. Ich finde, sowas sind auch immer Formulierungen, die eigentlich seltenst grenzüberschreitend oder irgendwie verletzend wirken können. Ne? Und im Zweifel kann man ja auch darüber reden. Es ist ja nicht so, dass dann ein falsches Wort gesagt ist und dann ist die Freundschaft beendet und dann kann darüber nicht mehr gesprochen werden, sondern es ist ja schon so, dass man auch in freundschaftlichen Kontexten Rahmen hat, in dem man gut kommunizieren können sollte. Und da sind wir wieder bei den Männern und die Frage, ob das da überhaupt so vorhanden ist. Ja. Letztendlich sind wir jetzt schon bei den Handlungsmaßnahmen, die wir für männliche Freundschaften, wo halt so vieles potenziell schieflaufen kann, wenn wir die Männlichkeitsbilder reproduzieren, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Und da wird sich eben jetzt auch gefragt, was können wir noch tun? Und ich glaube, es ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie stark sie von diesen Stereotypen eben beeinflusst sind. Also ich glaube, wir können auch gerade von verschiedensten Männern nicht das gleiche Maß an, wie soll ich das nennen, Vorurteilsbewusstsein erwarten. Das heißt, wir können das denen jetzt auch nicht übel nehmen, dass sie vielleicht in Bezug auf ihre eigene Gefühlswelt einfach nicht so gerne, ja, aus sich herauskommen. Ne? Und wir können das, wie schon gesagt, nicht erzwingen. Und ich glaube schon, dass da ein gewisses Maß an Akzeptanz für den jeweiligen Stand des Menschen nötig ist, ne? Um ihn trotzdem nicht alleine zu lassen. Vielleicht gibt es, weiß ich nicht, dem relativ, ja, ungesprächigen, in Bezug auf seine Gefühle agierenden Detlef total viel mit Karl-Heinz am Kneipentisch einfach nur Karten zu spielen. Vielleicht kann er dabei vergessen und verarbeiten, und das ist eben seine Art des Copings. Das können wir ja nicht, also wir können ja auch so einen Umgang mit Problemen auch im Gespräch nicht eigentlich normativ bewerten und sagen, das ist jetzt der richtige Weg und was nicht. Also ich glaube, immer noch so die individuelle Verarbeitungsmechanik der Menschen zu respektieren, ist relativ unumgänglich.
Tja. Und er wünscht sich an den Stammtisch in sein viel zu enges Hemd.
Ja, mein Gott, ich meine, man wird es von außen schwer ändern können, ne? Aber ich glaube, das sagt er eben auch, Tabs German benennt hier die solidarische Bestärkung zur Nonkonformität eben auch als potenzielles Hilfsmittel. Und das ist das, was wir jetzt schon angesprochen haben, ne? Also in dem Moment, wo wir vormachen, wie wir Problemumgang pflegen, wie wir kommunizieren, mit welcher Offenheit wir das tun, können wir nur einladen, das auch zu tun. Tabs German regt auch dazu an, die Ohren offen zu halten, nach so kleinen Signalen zu frag mich doch mal. Ich finde, es ist auch in manchen Freundschaften total ersichtlich, wann so ein Code gedroppt wird zu eigentlich geht es mir nicht gut oder er lief gerade nicht so gut. Ich habe beispielsweise mal einen Freund zu Besuch gehabt, der hat sich dann im Verlauf des Abends mit seiner Freundin gestritten und kam zurück und ich fragte, na, alles okay? Und er schüttelte den Kopf und sagte aber, ja, alles okay. Und er hat das unbewusst gemacht und ich meinte dann sofort, das glaube ich dir nicht, du hast den Kopf geschüttelt. Und er so, ah, du bist zu schlau. Und dann haben wir doch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es eben ein Streitgespräch gab. Und das fand ich total lustig, aber so kleine Signale kann man dann eben aufgreifen und auch spiegeln, ohne dass das jetzt ja, direkt irgendwie ich verbessere dich Charakter hat.
Ja, das ist schon richtig.
Und letztendlich hält Tabs German dann auch fest, dass das Potenzial von Männerfreundschaft sein kann, ein Resonanzraum für die Emanzipation von Männlichkeitsanforderungen sein zu können. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, das muss ich ihn irgendwie beenden. Also er sieht die Chance von Männerfreundschaft als Resonanzraum für Emanzipation von Männlichkeitsanforderungen. Punkt. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also im gesellschaftlichen Rahmen können wir uns das manchmal nicht aussuchen, wie wir gesehen und gelesen werden, aber in Freundschaften ja eigentlich schon. Und warum unter Männern nicht genau wie unter allen anderen Menschen eben auch, losgelöst von dem, was wir sein sollen oder als was wir gesehen werden, hin zu dem, was wir tatsächlich sind.
Ja, doch, unbedingt. Das ist
und so sehe ich das eigentlich auch. Also ich glaube, die wertvollsten Freundschaften sind die, in denen wir uns eben absolut nicht verstellen müssen. Ich glaube, nicht jeder Mensch kann sich aussuchen, wie er sich im öffentlichen Raum präsentiert oder verhält. Nur dazu gibt es auch einfach zu feindliche Umgebungen, die da mit Gewalt drauf reagieren, welcher Art auch immer. Aber im freundschaftlichen Kreis kann man sich das ja schon irgendwie aussuchen.
Sollte man. Und
deshalb, ne? Sollte man aussuchen können, ne? Das ist zumindest meine Einstellung. Insofern, auch losgelöst von sämtlichen Männlichkeitsidealen, sollte das auch für Menschen für Freundschaften gelten, dass man sich davon dann loslösen kann und da so ein, ja, ich weiß nicht, ob man das Wort benutzen kann, Safe Space erhält, in dem man einfach sein kann, wenn man ist, unabhängig davon, wie man gesellschaftlich gelesen
ist. Ich glaube, es ist einfach so, dass man auch mit Freunden mal aneckt, mit Freundinnen und Freunden im Expliziten. Das ist normal. Man ist sich ja bei allen Sachen nicht immer einig und mal irgendwie, irgendwann wird es immer mal irgendwas geben, wo man sagt, ey, das nee. Ja, aber wenn man auf eine erwachsene und irgendwie reflektierte Art und Weise damit umgeht, dann ist das ja eine Gelegenheit, auch etwas zu lernen. Ja. Man hat ja dann ein Gespräch, wo man dann sagen kann, hey, guck mal, das und das fand ich nicht so gut, deswegen fand ich das nicht so gut, ich wollte dir das nur mal mitteilen. Und dann kann man als Gegenseite sagen, oh ja, hier, gut, dass du mir das sagst, vielen Dank, ich habe gelernt, in dieser Situation kann ich mich dir gegenüber, sollte ich mich anders verhalten, vielen Dank. Und dann ist ja auch alles wieder gut, ne? Wenn man aber das Gefühl hat, man ist in einer Freundschaft, wo man sich immer irgendwie verbiegen muss, um irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, dann muss man mal nachschauen, vielleicht mal abklopfen, ob diese Ansprüche wirklich existieren. Weil häufig, glaube ich, meint man immer, dass Ansprüche existieren, aber sie tun es gar nicht. Und ja, wenn sie es doch tun, dann kann man auch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht, ob das alles noch so einen großen Mehrwert hat.
Es gibt schließlich auch toxische Freundschaften, ja, und auch Freundschaften können Abhängigkeitspotenziale haben, Abhängigkeitsverhältnisse nach sich ziehen. Es wurde schon aus Abhängigkeitsverhältnissen in Freundschaften gemordet, tatsächlich. Und das hat auch wirklich dann auch wieder keine romantischen Züge gehabt. Nein, es ging nur darum, diesen Freund, diese Freundin im Leben behalten zu wollen, weil es die wichtigste Bezugsperson ist und so, ne? Also Freundschaften haben auf jeden Fall auch genauso toxische Potenziale wie Beziehungen.
Und?
Ne? Und das darf man nicht vergessen.
Ja, und Freundschaften können auch mal eine Halbwertszeit haben. Also wie jede Art der zwischenmenschlichen Beziehung kann es auch einfach mal irgendwann sein, dass Menschen sich auseinanderleben und keine Freunde mehr sind. So.
Ja.
Das ist immer traurig, das ist schade, man trauert dem hinterher, aber ganz ehrlich, warum muss ich mir, ich sag's mal ganz salopp, also warum sollte ich mir dieselben Leute von vor 15 Jahren ans Bein binden, wenn ich mich aber massiv verändert habe, die sich massiv verändert haben, unsere Lebensrealitäten sich massiv auseinanderentwickelt haben und wir uns einfach nicht mehr wirklich viel zu geben haben. Dann brauche ich nicht Kontakt mit den Leuten zu halten, nur weil wir in der Schule mal dicke waren oder sowas. Nee, dann kann man einfach sagen, okay, vielen, so Marie Kondo-mäßig, ja, ist vielleicht ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen gemein, wenn man dann sagt, so Leute aussortieren oder so, aber dann einfach sagen, vielen Dank, du warst mir ein sehr guter Freund zu einer sehr wichtigen Zeit in meinem Leben, jetzt haben wir uns nicht mehr so viel, ich bin dir für immer dankbar für das, was du in meinem Leben so gewesen bist, ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg, bis dann, so, das ist legitim.
Ja, ich finde das bis zu dem Punkt legitim, wo man halt so sagt, ja, und tschüss, so ungefähr. Weil das ist ja das, was dann nach Marie Kondo passiert. Ja, so, ja, du gehst. Ich finde gar nicht, dass Freunde unbedingt so diesen Du-gehst-Charakter bekommen müssen, selbst wenn man nicht mehr so eng ist oder wenn man nur vor 50 Jahren, weiß nicht, mein Vater ist jetzt über 60, der hatte Freunde, die hat er vor 50 Jahren gehabt. So. Die haben ja trotzdem noch einen Platz, aber der verändert sich eben in der gegenwärtigen Situation immer wieder. Und ich habe das schon so erfahren, dass ich auch mit Freunden, die ich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte, trotzdem eine gewisse Wärme verspüre, wenn wir uns dann eben wiedersehen. Auch wenn wir merken, das passt charakterlich nicht mehr. Man hat ja trotzdem eine gemeinsame Vergangenheit. Und deshalb, also wenn man so das Panoptikum der menschlichen Begegnungen gedanklich durchgeht, dann gibt es da schon sozusagen die ein oder andere Figur sicherlich aus der Vergangenheit, mit der man mal eng befreundet war, die deshalb auch immer noch so ein bisschen mehr Farbe hat als so andere graue Gestalten, die halt wirklich nur Begleiter für den Moment waren. Und ja, ich finde gar nicht, dass das halt auch unbedingt traurig sein muss, theoretisch. Aber natürlich ist es bitter, sich einzugestehen, wenn man mal richtig eng befreundet war, dass das auch wirklich, ja, dass das gar nicht mehr passt, dass es sich so verändert hat, dass das nicht mehr kompatibel ist, dass man keine Zeit mehr miteinander verbringen kann. Hatte ich in den vergangenen Jahren tatsächlich einmal, dass ein enger Freund und ich aus meiner Schulzeit und ich uns politisch so weit voneinander entfernt hatten, dass das unsere, ja, miteinander agierende zwischenmenschliche alltägliche Beziehung beeinflusst hat. Und da musste ich auch ganz klar für mich sagen, ich muss mich von dem entfernen, freundschaftsgefühlsmäßig. Mhm. Und das ist dann psychohygienisch auch manchmal sinnvoller. Ne?
Ja.
Ja, wir sehen Freundschaft ein Riesenspektrum. Jetzt haben wir es so ein bisschen abgeackert. Der Artikel ist dann auch an dieser Stelle vorbei. Genauso wie unsere Folge zu diesem Thema Männerfreundschaft. Und ja, wir hoffen, ihr konntet irgendwas davon mitnehmen. Ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr vielschichtig. Und ja, wir danken dem Boykott-Magazin auch ganz herzlich für diesen tollen Artikel und dafür, dass es existiert. Ich kann das an dieser Stelle nur nochmal mit Nachdruck empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn ihr eine Buchhandlung in der Nähe habt, die es verkauft. Ja, und dann begrüßen wir euch nächste Woche zu einem neuen interessanten Thema wieder. Und ja, verabschieden uns an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.